Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeekränzchen im Rahmen unseres Coffee and Chainrings Podcasts. Es sind zwei bahnbrechende Ereignisse passiert, oder sagen wir mal, eins ist passiert, das andere findet noch statt, worüber wir mit euch sprechen wollen. Dazu habe ich heute zwei Mitstreiter bei mir. Erstmal zu den Ereignissen. Einmal hat die Gravel-WM stattgefunden. Ist schon ein Wunder, dass ich überhaupt darüber berichte. Es wird eine Filmpremiere stattfinden. Da reden wir gleich drüber. Und mit mir dabei habe ich einmal den Reini. Hallo Reini.
Ja, hallo an alle.
Ja, und dann unseren Protagonist von der UCI Gravel World Championships. Ja, hallo lieber Ralf.
Ja, hallo an alle. Hier ist der Ralf. Hi.
Ja, es gibt was Wunderbares zu verbreiten. Der ein oder andere, der uns folgt und das schon in unserem Blog oder auch in anderen sozialen Medien mitbekommen hat. Unser Ralf. Ralf, du bist die Gravel-WM gefahren, die zum gleichen Zeitpunkt stattgefunden hat wie die Elite-Gravel-WM in Italien. Ich hoffe, den Namen spreche ich jetzt irgendwie richtig aus. Pieve di Soligo. Am 7. und 8. Oktober hat die WM stattgefunden. Und was die UCI geschafft hat, dass die Masters-WM praktisch zum gleichen Zeitpunkt stattgefunden hat, auf einer etwas, glaube ich, verkürzten Strecke, aber das erzählt der Ralf gleich noch. Ja, hat es der BDR bei der Deutschen Meisterschaft nicht geschafft, in den Masters-Klassen auch eine DM auszurichten. Gut, anderes Thema. Also, wir kommen jetzt mal zur Gravel-WM. Ralf.
Hast du schon erzählt, welchen Platz Ralf gemacht hat?
Nee, das kommt
noch. Oder wolltest
du
das zum Schluss erzählen?
Das kommt ja noch.
Ach, du baust einen Spannungsbogen auf.
Ich wollte einen Spannungsbogen aufbauen.
Ach so, ja.
Ja, der Ralf hat uns alle mega erfreut, oder wir haben uns als Verein riesig darüber gefreut, aber ich glaube, der Ralf hat sich am meisten darüber gefreut. Der ist nämlich auf dem Treppchen gelandet und das kann er jetzt schon mal selber sagen. Ralf.
Ja, bin auf dem Treppchen gelandet. Eigentlich wollte ich das Trikot mit nach Hause bringen, aber da hatten doch ein paar andere was dagegen. Und erst war eine minimale Enttäuschung im Ziel und dann kamen auch schon die Freudenstränen, als es hieß, dass ich auf Platz 3 eingefahren bin. War einer der größten Erfolge, glaube ich, die ich bisher eingefahren habe und so konnte ich ganz beruhigt und glücklich wieder nach Hause fahren. Weil nach Italien war ja auch ein ganz schöner Ritter runter. Aber tolles Erlebnis und ich kann nur jedem empfehlen, mal ein Gravelrennen mitzufahren, weil da ist Spannung pur drin. Hätte ich vorher nicht gedacht, aber das macht richtig Spaß.
Lass uns noch mal zu den Daten kommen. Ich glaube, die große Strecke oder die Elite, die sind ja, glaube ich, was über 160 Kilometer oder sowas gefahren, ne? Soweit ich weiß, so in dem Dreh rum. Und wie war es bei euch? Bei euch war irgendwie eine verkürzte Strecke, ne?
Ja, die Elite sind 179 am Sonntag gefahren und wir sind 139 am Samstag gefahren. Mit uns oder vor uns starten, 10 Minuten vor uns starten, waren die Frauenelite losgeschickt auf die Strecke. Und dann hieß es halt, die 139 Kilometer möglichst schnell zu absolvieren. Kleine Hindernisse hatten sie eingebaut, da war nicht wie im Vorjahr alles flach, sondern es waren einige kleine Berge mit eingebaut und so kamen wir auch auf eine Höhenmeterzahl von über 1500 Meter. Und das Schlimme daran war, dass die Steigerung stellenweise bis zu 23% hatten, so dass man im Vorfeld dann noch überlegen musste, mit welcher Übersetzung man fährt und ob man nicht doch lieber noch ein kleineres Kranz vorne drauf macht, um überhaupt hochzukommen.
Welche Übersetzung hast du denn gefahren dann?
Ich hatte zwei Räder mit und bei dem einen, das ist eigentlich mein neues Rad, wo alles tippitoppi ist, aber das hatte eine Übersetzung von vorne 40 und hinten der größte Kranz 36. Und das wird dann verdammt eng bei 23%. Also Man kann das eventuell noch im Stehen hochdrücken, aber da auch diese 23% sogar noch auf Schotter am letzten Anstieg war, hätte man da schieben müssen mit der Übersetzung. Und so bin ich dann auf mein älteres Rad gegangen. Da habe ich 36 vorne und hinten 44 als größten Kranz. Und damit konnte ich im Sitzen diesen Schotteranstieg gut bewältigen.
Hättest du denn gedacht, hättest du lieber noch einen kleineren Gang gehabt nachher oder war es okay?
Nee, das hat gepasst. Eher umgekehrt, bei den Abfahrten fehlte mir, weil ich hinten nur auf das Elferritzel gekommen bin, fehlte mir so ein bisschen die Geschwindigkeit in den Abfahrten oder in der Ebene musste ich doch eine hohe Trittfrequenz treten, wenn es dann über 40 ging.
Aber das ist ja normal bei dir. Es macht ja auch keinen Spaß, wenn du ein Rad hast, was funktioniert. Das wäre ja auch ungerecht den anderen gegenüber.
Jetzt muss man, ich glaube, jetzt müssen wir auch so ein bisschen mal einwerfen. Also sagen wir mal, wie ich den Ralf ja kenne, ist er im Gegensatz zu vielen anderen nicht mit einem Gravelrad gefahren, sondern wahrscheinlich mit seinen Crossrädern die hatte er mit. Stimmt's, Ralf?
Das stimmt, aber ist das nicht dasselbe? Vielleicht fehlt mir der Hintergrundwissen dann noch. Am schlimmsten war eigentlich, dass ich bei den ersten Tests mit dem älteren Rad dann feststellen musste, dass meine Bremsbeläge überhaupt nicht mehr existierten und schon Metall auf Metall schliff. muss ich dann nochmal schnell einen Fahrradladen ansteuern und somit das Problem erledigen, dass es zumindest nicht mehr so kratzte. In der Vorbereitung schliff es dann, was natürlich dann noch ein bisschen mehr Watt erforderte, aber zum Rennen hin hatte ich dann die Bremsbacken doch so weit auseinandergekriegt, dass es nicht mehr allzu doll an der Scheibe schliff.
Bist du denn mit einer Original-Cross-Bereifung gefahren, also 33 mm, oder bist du dann doch ein bisschen breiter gefahren mit einer
Nee,
Gravel-Bereifung?
32 mm, das wäre. Oh, ich glaube, das wäre nicht gut gegangen, weil wir hatten auch Abfahrten drin, die ein bisschen technisch waren. Und so hatte ich mir im Vorfeld schon Reifen besorgt, die 40 mm breit waren.
Ja, okay.
Die passten bei dem älteren Rad aber auch so haargenau rein. Also da konnte man gerade noch so ein Löschblatt zwischen Rahmen und Reifen ziehen. Mehr Luft war da nicht.
Ja, gut, dass es nicht geregnet hat, würde ich sagen, oder? Aber.
Naja, gut. Nur die Flanken. Also da klebt ja nicht so viel Matsch drauf. Ja, Italien ist auch trocken. Also wir hatten eher das Problem, dass wir mit Staub zu kämpfen hatten.
Bist du in einer Gruppe gefahren dann oder eher einzeln oder wie ist dir das so auf der Strecke gegangen oder wie war das Rennen im Ganzen so?
Das Rennen
Erzähl
im
mal ein
Ganzen.
bisschen.
Also ich fange, glaube ich, mal ganz vorne an. Also wir
Ja,
sind
genau.
ja am Lago del Lago Le Bandi. Von da sind wir gestartet und die Frauen vorweg. Und dann fährt man erstmal 25 Kilometer am Fluss entlang, den Piave. Und dann ist das relativ flach, aber auch sehr, tiefer Schotter und es wurde ganz viel Staub aufgewirbelt. Und
Okay.
da gibt es ja auch in jeder Gruppe immer noch ein paar, die ein bisschen langsamer sind. Dann sind wir zu den Gruppen, die vor uns, eine Minute vor uns gestartet sind, die Altersklassen. Fing von 50 bis 54, dann von 55 bis 59. Die sind immer in 1 Minuten Abstand vor uns gestartet und 10 Minuten vorher die Frauen. Aber zu diesen Gruppen sind wir dann aufgefahren und dann waren schon Platten und der Staub wirbelte aus auf. Man konnte nicht hundertprozentig verfolgen, wo man sich in dem Feld dann auch befunden hat. Wir waren immer eine große Gruppe, aber da ist es dann zum Beispiel auch passiert, dass der Amerikaner, der nachher gewonnen hat, rausgefahren ist und ein Italiener. Den Italiener konnte ich nachher wieder einfangen, aber das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, dass die vorne rausgefahren sind.
Ach so,
Und
also du
das
wusstest gar
doch
nicht, wo du lagst, auf welchem Platz praktisch, so
nein,
genau.
nicht genau. Ich hatte sogar, als ich zum Ziel gefahren bin, noch immer im Hinterkopf, okay, jetzt ist Matthias Ball vor mir, dass der Ami da am Anfang rausgefahren ist, wusste ich nicht. Und da dachte ich erst, ich lege auf Platz 2. Den Matthias Ball, den hatte ich immer in Sichtweite. aber den Amerikaner habe ich nur am Start gesehen und dann war der weg. Und den Italiener, der muss auch da zu dem Zeitpunkt rausgefahren sein, wo ich es nicht mitbekommen habe. Den hatte ich dann am letzten Anstieg 6, 7 Kilometer vorm Ziel, wo es dann nochmal richtig steil wurde, auf Schotter. Da musste er schieben und da konnte ich an ihm vorbeiziehen.
Ja, den hast du nochmal 2 Minuten gegeben, sehe ich hier gerade bei den Ergebnissen.
Ja, ich bin da halt flüssig hochgefahren und er musste schieben und das macht schon viel aus. Und ja, ich habe dann auch schon in diesem Anstieg habe ich Krämpfe bekommen und da dachte ich immer nur, du musst den Kopf ausschalten, nicht auf diese Krämpfe hören und einfach weitertreten. Weil viele hören dann ja auch auf mit Treten, wenn es irgendwo wehtut. Da dachte ich mir, das kann ich mir jetzt nicht erlauben. Und so konnte ich dann den Italiener wirklich noch 2 Minuten abnehmen. Weil ihr immer Vollgas, vielleicht haben die Muskeln sich auch runter ein bisschen erholt, aber immer, immer am Limit.
Und den Matthias Ball, der hat dich dann irgendwann praktisch nochmal bekommen, oder?
Nee, den hatte ich immer in Sichtweite, aber er war immer, als wir an Kilometer 100 circa angekommen sind, hatte er eher eine Attacke gesetzt und das Loch konnte ich nicht zufahren. Ich konnte ihn zwar immer sehen, aber das Loch konnte ich nicht zufahren. Und zum Schluss den Berg, den letzten 10 Kilometer, den Berg, weil er doch 10 Kilo leichter ist als ich, kam er anscheinend doch eine Ecke besser hoch und hat mir dann diese 2 Minuten eingeschenkt.
Ja, hört sich echt spannend an. Und ich meine, wenn du jetzt den so überlegst, irgendwie eine Chance, nächstes Jahr Platz 1?
Ja, die Chance ist immer da. Setze ich dann eher die erste Attacke und bin weg und keiner sieht mich und verfolgt mich. Das ist schon immer drin.
Ja, ich meine,
Aber
du hattest ja eine Verletzung, eine ziemlich schwere. Meinst du, wenn das nicht gewesen wäre, wäre es noch anders gelaufen oder meinst du, das hatte
die
keinen Einfluss?
Verletzung im Rennen hat mich nicht beeinträchtigt. Das Einzige, ich hatte ja mit der Schulter lange Zeit jetzt Probleme und habe die immer noch. Das Problem ist einfach, das gewohnte Training konnte ich nicht so leisten, wie ich es mir erhofft hätte. Weil der Körper, wenn man zu wenig schläft, nachts sind die Schmerzen immer am größten gewesen. Und ich habe ja im Schnitt 4 bis 5 Stunden in der Nacht geschlafen, die ganzen letzten 10 Wochen vor dem Rennen. Und dann erholt sich der Körper einfach nicht schnell genug. Und die Trainingseinheiten, die man setzt, brauchen halt länger, bis sie verdaut sind. Aber das sind alles Ausreden. Ich muss zusehen, dass ich nächste Saison einfach Material top habe und dann den Leistungslevel halt auch auf Top-Niveau bringe. Dann besteht immer wieder eine Chance, dass man so ein Rennen gewinnen kann. Was ich überhaupt nicht, ja, am Start ist mir halt direkt aufgefallen. Man kommt in den Startblock. Es sind zwar in Anführungsstrichen nur 49 Teilnehmer in meiner Altersklasse gewesen, aber dann guckst du dich um. Was ich sonst beim Mountainbike-Rennen auch mache, ich gucke mal rum und denke mir, ja, hat zu viel Gewicht, der ist nicht durchtrainiert, die habe ich alle im Griff. Da habe ich mich umgeguckt und ich sehe 49 Teilnehmer, die alle bis auf die letzte Sehne durchtrainiert sind und das Messer zwischen den Zähnen schon hatten. Also war beeindruckend. Also dadurch, dass man sich qualifizieren musste für die Weltmeisterschaft, standen da wirklich nur Top-Athleten am Start.
Da wollte ich gerade drauf, weil bei der Quali war ich ja auch. In Aachen, da waren wir ja zusammen. Du hast es denn ja geschafft. Ich habe es ja leider knapp verpasst. Aber da habe ich mich schon gewundert, wie durchtrainiert die alle waren und wie fit die alle waren. Also da war ja schon, und ich meine, da waren ja auch so viele Bekannte. Also meine Altersklasse, viele Racer kamen da von der Straße, viele vom Mountainbike, alle die Guten, die waren ja da am Start. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es natürlich dann bei der WM nochmal einen Schritt weiter oben war, ne? Aber gut, ich meine, ist ja auch eine WM, ne? Ich meine, ja.
WM. Jeder versucht sein Bestes da zu geben und wenn man dann da so eine weite Strecke oder überhaupt aus Amerika oder sonst wo wegkommt, es waren über 50 Nationen, die da an den Start gegangen sind. eigentlich unglaublich. Weltweit, überall kamen sie her und jeder bereitet sich für sowas ja auch dementsprechend vor. Das war wirklich beeindruckend.
Wie bist du denn überhaupt da runtergekommen? Geflogen oder gefahren?
Ich wollte fliegen, hatte auch einen Flug schon gebucht, hatte mir ein Mietauto organisiert, schon gebucht. So, und dann stellte sich aber leider fest, dass man eine Kreditkarte mit dem Namen, der das Auto abholt, besitzen muss. Da ich keine habe, hätte ich die von Sabine genommen. Aber das war nicht möglich. Sabine hätte mit dabei sein müssen. Ich hätte das Auto so nicht abholen können. So musste ich das Ganze stornieren und bin dann selber mit dem Auto am Mittwoch runtergefahren. Dienstag, Mittwoch, also über 2 Tage verteilt, dass es nicht allzu anstrengend ist. Es
Ich habe mal
sind
geguckt,
immerhin
das war,
1000 Kilometer, die muss
ja,
man auch
das,
erstmal
ja. Das ist oberhalb vom
dahin
Venedig, ne? Glaube ich, ne? Ein bisschen
Ja,
über
genau.
Venedig ist das, ne? Ja, dass die Leute mal wissen, wo das
Venedig
überhaupt
ist nicht
war, aber
weit.
ja. Ja, das kommt ja auch noch hinzu, da immer runterknallen und dann das Rennen fahren, das darf man ja auch nicht vergessen, ne?
Ja, aber ich hab dafür eine umso schönere Unterkunft gehabt. Ich habe in so einem Weingut bin ich untergekommen, vom Feinsten, wirklich vom Feinsten, und habe mich da verwöhnen lassen. War schon klasse. Aber nochmal auf die Strecke zu kommen, ich hatte jetzt viel berichtet oder schon erzählt von den steilen Anstiegen, aber auch die letzte Abfahrt hat es nochmal so ein bisschen in sich. Und da ist es dann vom Vorteil gewesen, dass ich mit Freunden schon ein paar Tage vorher diesen Teil der Strecke mir angeguckt habe, weil in dieser Abfahrt, wenn man da zu schnell reinfährt, dann bekommt man die Geschwindigkeit nicht raus. Diese 23% und dann auf so einem Crossrad oder Gravelrad darunter, also da haben viele geschoben, gerade die Straßenfahrer, die sowas überhaupt nicht gewohnt sind. Die sind dann abgestiegen und haben geschoben, wo wir Mountainbiker und Cyclecrosser keine Probleme hatten, da runterzukommen. Nur, dass man, wie ich schon sagte, nicht zu so schnell da reinfährt. Wir hatten es gut, also wir sind gut runtergekommen. Bisschen Probleme hatte ich nachher auch zum Kopfsteinpflaster, weil da ist man dann nochmal richtig schnell rübergefahren und die Erschütterungen waren so heftig, dass man nicht mehr so viel gesehen hat. Also das schwamm dann alles und war wie so im Tunnel.
Ich habe mir das ja ein bisschen angeguckt. Bei GCN Plus konnte man das ja verfolgen. Und da habe ich also die führenden Männer mir mal angeguckt. Den Mohoric zum Beispiel, wie der da auch diese letzten Abfahrten runtergeknallt ist. Das war schon beeindruckend, was für ein Tempo der hatte. Also unglaublich. Aber der hat sich auch einmal leicht hingelegt. Hatte dann Glück, dass er auf so ein Strohballen gefallen ist und da nichts passiert ist. Aber wie die da. Also der Führende da, also alle Führenden, die man so gesehen hat, da runtergeknallt sind, war schon puh, beeindruckend mit den Gravel-Bikes. Also deswegen, ein bisschen konnte ich so sehen, auch diese Anstiege sahen im Fernsehen schon steil aus und das hat man ja meistens gar nicht, dass man diese Steilheit hochkommt. Aber man hat schon gesehen, dass da zum Schluss hat es ja auch einige nochmal wirklich ja, vom Rad gerissen. Also hatten gar keine Power mehr. Paul Voss zum Beispiel hat man gesehen, der ist bis 20 Kilometer vom Ziel, war der auch noch mehr oder weniger dabei oder 30 Kilometer waren es, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Und dann kam auch so ein, zwei Anstiege noch, glaube ich, die ihm nochmal ja, nach hinten gespült haben. Der ist dann, glaube ich, 17. geworden. Ich meine, der ist immer noch gut, aber der war erst in der Spitzengruppe auch dabei. Ne? Also es muss wirklich zum Schluss ja nochmal richtig eklig gewesen sein, oder?
Ja, die Strecke war schon selektiv. Und
Ja.
gerade am Ende, diese steilen Anstiege da hoch, wenn die Körner aufgebraucht sind, das war schon hart.
Ja, aber ich meine, das ist Graveln, so soll es ja auch sein. Also so macht es ja auch Spaß, wenn man sieht, wie es letztes Jahr war. Die Strecke war ja wohl völlig flach und nur Asphalt wohl und dieses Jahr war es ja einfach eine Strecke.
Letztes
Ja.
Jahr haben wir dann auch die Straßenfahrer die das Rennen dominiert und darum haben sie ja dieses Jahr die Berge eingebaut.
Ja.
Und ja, aber auch in den Ebenen, so ganz ungefährlich durch diesen Schotter war es nicht. Also direkt vor mir hatte ich bestimmt 4, 5 Stürze. Also die waren alle nur so 2, 3 Meter entfernt. Zu schnell in die Kurve rein und schwupp, liegt man auf dem Schotter da.
Ja. Du hattest Bereifung gesagt 40. Was hattest du denn für eine? Hattest du ein bisschen wenig Profil, grob Profil oder was hattest du denn? Weißt du das
Also
noch?
man kann sich das so vorstellen, nicht wie ein Mountainbike-Reifen, so grobes Profil, sondern eher viele kleine Noppen an Seiten, ein bisschen Luft dazwischen, so dass es ein bisschen Grip an den Seiten hatte. Das ist ein Reifen von Conti gewesen. Und ich hatte auch noch einen anderen, der war von Schwalbe und der hatte nicht genug Freiraum dazwischen. Da schwamm man auf diesem Schotter zu stark. Also der hatte zwar auch Profil, aber hätte vielleicht auf Matsch gereicht, aber auf diesem Schotter war das nicht zielführend. Da musste man schon wirklich darauf achten, dass man den richtigen Reifen auch benutzt.
Und Pannen und so hattest du ja gar nicht, ne?
Nee, Gott sei Dank. Also dann bist du auch ganz schnell hinten raus. Man kann sich das ja dann schon fast auch wieder in Anführungsstrichen wie ein Straßenrennen denken. Wenn man ein Straßenrennen fährt, dann ist man in einer Gruppe drin und sobald du einen Defekt hast, dann, wenn man einen Rundkurs hat, dann gibt es eine Rundenvergütung, aber das gibt es da ja nicht. Und wenn du dann aus der Gruppe raus bist, bist du in der nächsten Gruppe. Und die nächste Gruppe, die ist vielleicht, kommt dann 8 Minuten oder 10 Minuten später ins Ziel. Und dann ist natürlich der Zug vorne komplett abgefahren. Obwohl du vielleicht genauso viel getreten hast und versucht hast, alles zu geben. Aber dieser Unterschied, welcher Gruppe du dann bist, musst du immer ganz vorne mitmischen und aufpassen. Wo, wer, wann attackiert und kontern und zumindest immer dabei bleiben.
Ja, das war ein Erlebnis, würde ich sagen, ne? Ich glaube, jetzt haben wir haben einen im Verein, der bei der Weltmeisterschaft auf dem Treppchen stand. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Oder Thomas?
Ich kann dir ja mal die Medaille bei mir hier ein bisschen klimpern lassen.
Ja.
Ja, die kannst du am Wochenende ja mal mitbringen und uns zeigen. Und dann können wir nochmal ein paar schöne Fotos mit der Medaille machen. Und dir.
Machen wir, auf alle Fälle. Bringe ich mit.
Aber jetzt nochmal, lass uns nochmal ga ganz zurückspulen. Also wir gehen jetzt mal davon aus, also ich sage ja immer, Gravel ist pfui, aber nichtsdestotrotz, ich hätte jetzt Bock, nächstes Jahr will ich die Gravel-WM fahren. Was müsste ich denn tun, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, die Gravel-WM zu fahren? Also Voraussetzung ist wahrscheinlich, ich brauche eine Lizenz, ne? Oder? Soweit ich weiß, glaube ich, eine Lizenz oder man könnte sonst auch eine Tageslizenz für diese Veranstaltung, glaube ich, ziehen. Habe ich irgendwo gelesen, ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht,
Also
aber eine Lizenz.
du kannst mit sogar, in Aachen hättest du ohne Lizenz fahren können, mit einem vom Arzt ein Attest. Aber dann hättest du dich nicht für die Gravel-WM
Ja, das
qualifiziert.
meine ich ja. Ich will ja die
Ja,
Gravel-WM
okay,
fahren.
ja,
Genau, es
okay,
geht nicht
dann.
darum, in Aachen rund um Pudding
Ja.
da zu fahren.
Ja,
Es geht
okay.
darum, wie komme ich zur Gravel-WM,
Ja, du.
wenn ich darauf Bock hätte.
Du
Also ich brauche eine
hättest die.
Lizenz, ne?
Genau.
So, und dann muss ich mich qualifizieren, wie ich das ja eben gehört habe, in meiner Altersklasse, ne?
Genau.
Richtig.
25% der Teilnehmer von Aachen in deiner Altersklasse haben sich qualifiziert.
Okay.
Heißt, von 100 sind die ersten 25 dahin
20.
gekommen.
Okay.
So
Aber separat
habe
für
ich es.
jede Altersklasse berechnet, ne?
Genau.
Okay, und
Das
diese
ist.
Altersklassen, die sind ja immer UCI-mäßig in fünf Jahresstufen eingeteilt, ne? Ja, 50, 54, 55, 59, 60, 64, 65, 69 und so weiter.
Genau. Genau. Und es gibt nächstes Jahr gibt sogar zwei Qualifikationsrennen. Also du hast nächstes Jahr zu zwei Chancen. Dich für die nächste WM ist in Belgien. Und dann könntest du dich in Singen, gibt es nächstes Jahr ein Qualifikationsrennen, bei dem also wo auch der MTB, wo die
Also auf der
deutschen Meisterschaften,
Marathonstrecke, oder?
genau.
Okay.
Und in Aachen gibt es wieder die Qualifikation, aber in Aachen ist es diesmal eine andere Strecke, also eine längere. Letztes Mal waren es, glaube ich, eine 19 oder 20 Kilometer oder 25 Kilometer Runde, weiß ich nicht mehr, die du mehrfach gefahren bist. Und diesmal sind es, glaube ich, zweimal 60 oder 65 Kilometer, irgendwie so, die du dann fahren musst. Und dann kannst du dich über zwei Rennen praktisch praktisch qualifizieren. Rein theoretisch kannst du aber auch nach Belgien fahren oder nach Holland fahren und da die Qualifikationsrennen mitfahren.
Ich glaub, ich okay, ich muss die, also ich muss mich nicht als Deutscher in Deutschland qualifizieren. Ich kann mich auch praktisch im Ausland qualifizieren, um zur Gravel-WM zu fahren.
So ist das. Und dann musst du eins dieser Rennen bestreiten. Die, ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile gibt. Weißt du das, Ralf? Ich habe keine Ahnung. Gibt es in Spanien, überall, ne?
Ja, also Deutschland hängt ein bisschen hinterher. Also in den anderen Ländern gibt es ja schon ein bisschen mehr. Aber da muss man einfach dann auf die UCI-Seite gucken, wo es überall diese Gravel-Rennen stattfindet.
Also das ist praktisch dann diese UCI Gravel World Series. Und von diesen Rennen muss das eins sein, wo man sich qualifizieren kann. Ach, guck mal, das ist ganz lustig. Ich habe jetzt gerade mal das Regularium hier aufgemacht zur Qualifikation und es ist ganz interessant. Punkt 3, Gravel National Champions. Alle Masters Gravel National Champions vom laufenden Jahr sind automatisch zur Weltmeisterschaft qualifiziert.
Das ist ja beruhigend.
komisch. Ging in Deutschland irgendwie nicht, glaube ich, ne?
Ja, gut, wenn du deutscher Meister wirst, in deiner Alters, nicht in deiner Altersklasse, sondern Elite, dann hast du so einen Fund drauf. Ich glaube, dann wirst du da in Belgien nächstes Jahr auch gute Chancen haben.
Ja, das ist, ja. Aber Gravel ist ja pfui. So, jetzt aber dann nochmal zum Material.
Also das kannst du ja erstmal komplett, kannst du das vergessen, weil Gravel habe ich vorher auch gedacht, das macht überhaupt keinen Spaß. Und dann bin ich das Rennen in Aachen gefahren und das hat so einen Spaß gemacht. Das war so am Limit, weil Mountainbike, da ruhst du dich aus, auf der Straße fährst auch viel Windschatten, aber da bist du halt immer Vollgas gefahren und das, obwohl es da für mich nur 79 Kilometer waren, war das trotzdem ein super anstrengender Wettkampf und hat richtig Spaß gemacht, weil die Kämpfe waren da und klasse, einfach nur Spaß gehabt. Hätte ich nie gedacht. Also normalerweise hätte ich auch gedacht, Mountainbike viel interessanter oder auch Straße interessanter, aber dieses Graveln, Hut ab.
Ich finde das auch, also ich fand Aachen fahren auch schon richtig klasse. Ich meine, für mich hat es jetzt nicht ganz so geklappt. Ganz knapp vorbei ist auch vorbei, aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht. Die ganze Veranstaltung in Aachen war gut, oder? Also das ganze Festival nachher war super organisiert, das Rennen war gut. Es waren wirklich super Leute am Start, also wirklich alle, die viel wollten, das konnte man auch sehen. Und die Kämpfe waren wirklich, das war wirklich ein Kampf von der ersten Minute bis zum Schluss. Und wie du Gravel ist schon ein harter Sport. Also ich finde das auch. Die Strecken sind länger, also meistens ja, und du musst drücken zwischendurch. Viel Drückerstrecken da drin. Da hast du auch Anstiege bei. Also ist schon interessanter Sport, das finde ich auch. Wenn die Strecke dazu passt, ne? Also wir haben ja auch schon erlebt, in Down hat die Strecke halt nicht hundertprozentig zum Gravel gepasst, meiner Meinung nach. Dann wird es natürlich auch, hast du einfach viel Ausfälle, aber wenn das eine schöne Strecke ist wie Aachen oder jetzt die Weltmeisterschaft. Also ich habe ja im Fernsehen geheult, das waren so schöne Bilder und ich habe mich so geärgert, dass ich da nicht dabei war. Also es war ja wunderschön da, oder? Also das ist die Übertragung.
Auf alle Fälle. Kann ich nur bestätigen.
Ja, das war richtig, das Wetter war toll, die Strecke sah super aus, also ich, das war toll, glaube ich, sofort, Ralf. Also, ja. Ist eine schöne Lücke, die da gefüllt wurde, so sehe ich das auch.
Also, dann würde ich mal sagen, halten wir das fest, wir trainieren in diesem Winter mal eine ordentliche Grundlage und dann schlagen wir nächstes Jahr alle zu, qualifizieren uns und fahren alle gemeinschaftlich nach Belgien zur WM.
So machen wir es und nicht anders. Ja, genau. So.
Wir haben ja im Verein auch noch ein paar richtig gute Frauen. Die können ja auch vorne mitmischen.
Definitiv. Da haben wir noch zwei, so drei, die da nochmal durchstarten könnten. Ne? Das glaube ich auch. Du machst uns die Trainingspläne, Ralf, und dann starten wir durch.
Wie hoch ist denn, gab es denn bei den Frauen auch eine Mastersklasse oder gab es da nur Elite-Frauen?
Es gab auch bei den Frauen
Masters-Klassen.
Also die haben einmal die Elite gehabt und dann hatten die aber auch Frauengruppen und die durften auch ein bisschen weniger Kilometer fahren.
Okay, die Masters-Frauen sind dann weniger gefahren. Okay.
94, glaube ich, kann das sein? Ja, 94 Kilometer sind die Masters, die Frauen gefahren.
Aber du bist ja, Rainer, du bist ja die Altersklasse 50 bis 54 gefahren in Aachen, ne? War da, ja,
Ja,
muss ja. War denn da die
genau.
Strecke, der Ralf
Ja,
ist ja
ich
dann
hatte
nur
nicht,
70 gefahren,
ja,
du bist
diese
die volle
Pillestrecke
gefahren,
da,
ne?
diese Pillestrecke, die Ralf da gefahren ist in
Ja.
Aachen, hat sich ja gar nicht gelohnt, dass er da hinkommt. Na,
Ja, da war wenigstens in Italien danach.
haut mich sofort ein. Ne, ich bin die Lange da, also wir mussten die Lange fahren
Ihr musstet die
und
Lange fahren, okay.
genau das waren, ich war 100, ich weiß nicht mehr, um 130 Kilometer. Ja, genau. Und Ralf musste ein bisschen weniger fahren. Ja, und jetzt in Italien hätte ich dann natürlich auch die 136 fahren oder 139 fahren müssen. Wie der Ralf auch.
Ja, aber das ist dann von Rennen zu Rennen unterschiedlich. Also das ist nicht so, dass die einen dann die Frauenstrecke fahren, also die Mastersfahrer und die Elite dann eine andere Strecke fährt. Also das ist wirklich von Rennen zu Rennen unterschiedlich, so wie das ja aussieht dann, ne?
Würde ich sagen, ja. Also jetzt in Italien sind die Elite-Männer ja einfach 168 oder 169 Kilometer gefahren. Die haben irgendwie noch ein, die hatten ja mehr Höhenmeter, habe ich gesehen. Also die Elite-Männer hatten nochmal eine kleine Schleife und hatten dann 1590 Höhenmeter bei 169 Kilometer. Und der Rest hatte ja dann 136 oder 139 Kilometer bei 1660 Kilometer.
Okay.
Das waren die Streckenunterschiede jetzt. Also die haben irgendwo so einen kleinen Bogen gemacht, habe ich auf der Karte mal gesehen. Und da standen so zwei, drei Bergzeichen. Also da waren noch zwei Rampen mehr mit drin.
Ja gut, Sie sind ja auch ein paar Jahre jünger, da können Sie auch ein paar mehr Hügel mehr hochfahren. Ein bisschen länger, oder?
Auf jeden Fall. Und
Obwohl, die fahren ja aber nicht länger, die fahren ja schneller. Also sind sie genauso, also sind dann genauso schnell wieder im Ziel.
Ja, der Moritz kann ich dir genau sagen. Der erste, der ist 4,53 gefahren auf der Kilometer. Und ihr, der, bei dir der schnellste ist 5,00 gefahren. Also 5 Stunden. Genau. Und du bist ja 5,02 gefahren. Ne? Also von daher, die sind, ja, die waren Tacken, kleinen Tacken schneller.
Ja, das muss ich zu meiner Verteidigung ins Spiel bringen. Wir hatten auf diesem langen zweiten Schleife, also die letzte Schleife, da haben Matthias Ball und ich erst Führungsarbeit gemacht und dann haben wir uns gesagt, wenn wir diesen ganzen Rattenschwanz immer nur hinter uns herziehen, dann lassen wir die anderen mal vorfahren. Aber dann, da kam nichts, da ist keiner nach vorne gefahren, hat Tempo gemacht und dann sind wir halt viele Kilometer mit einem 25er Schnitt gefahren, wo man hätte auch 35 fahren können. Und das ist dann von der Zeit, ja, ist dann halt da drauf gekommen. Also man hätte schon, also wir hätten die Strecke auch schneller bewältigen können, wenn da alle mitgezogen hätten und auch andere mal Führungsarbeit gemacht hätten.
Ja, da
Da hat
kann ich dir
uns
jetzt sagen. Ne, erzähl ruhig, Entschuldigung.
Da hatte sogar eine Frau bei uns dann die Führungsarbeit gemacht, weil von uns Männern da keiner mehr wollte. Weil klar, man will ja nicht komplett seine Körner verschießen und die anderen nur mitschleppen, dass sie dann, sobald es in die Berge ging, wieder an dir vorbeiziehen oder wegfahren können, weil du erschöpft bist und die ausgeruht hinterhergefahren sind. Also muss man da auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Führungsarbeit macht, aber man sollte auch nicht zu langsam werden. Obwohl 25 auf tiefen Schotter ist auch nicht so langsam, aber man hätte schon schneller fahren können.
Du bist auf jeden Fall mit Wout van Aert fast zeitgleich, wenn dich das so interessiert.
Diese paar Kilometer, die ja mehr.
Ja,
Genau,
genau.
liegen nur ein paar Kilometer zwischen, das ist nicht ganz so schlimm.
Okay, also nächster Trainee vernünftig, denn dann
Ja.
fahre ich genauso schnell wie
Aber
Wout.
jetzt lass uns noch mal zur Technik zurückkommen. Also ich mache das jetzt und ich habe ja nur einen Crosser. So, jetzt hat der Ralf, wie wir ja wissen, ist der Ralf auch mit dem Crosser gefahren. Und Reinhard hat ja eigentlich, du hast so ein, ja, was hast du?
Twitter. Ich
Du
habe
hast so
auch
ein
einen.
Zwitter eigentlich, ne? Eigentlich ist er auch
Ja,
ein
genau.
Crosser, aber den du so. Brauche ich denn zwangsläufig ein Gravelrad? Jetzt zeigt sich ja, nein, brauche ich nicht. Bringt mir das denn Vorteile gegenüber dem Crosser?
Du brauchst halt eine vernünftige Bereifung, Thomas. Das ist doch klar. Und du musst halt an deinem Crosser, und das musst du halt eine vernünftige Übersetzung dran kriegen. Das sind ja so zwei Themen, die gehen auch nicht bei jedem Crosser und nicht bei allen mehr, je nachdem, wie alt dein Ding ist, sage ich jetzt mal. Aber wenn du eine, auf jeder, mit der Strecke jetzt würde ich sagen, 40 mm ist okay, aber es gibt halt Strecken, da brauchst du halt mehr. Und dann bist du mit dem Crosser halt nicht mehr, hast du keine Chance oder hast nur Platten, ne?
Okay, ja, also wichtig ist, ich muss, also ich sollte mindestens einen 40 mm Reifen montieren können in meinem Crosser oder die Leute, die einen Crosser haben. Man muss sich nicht
Ja.
zwangsläufig ein Gravelbike kaufen.
Nein.
Und ja, genau, die Übersetzung muss halt zur Strecke passen. Das ist, ja,
Definitiv. Also ich hätte jetzt mit
natürlich
Ralf
Sinn,
seiner
ja.
Übersetzung, wär mir jetzt persönlich echt noch zu fett gewesen. Aber gut, er ist halt natürlich auch schneller und hat mehr drauf. Aber ich meine, mit der Übersetzung muss man das auch erstmal fahren, ne?
Ja, klar.
Aber ansonsten spricht nichts dagegen, das mit irgendeinem Crosser zu machen. Warum? Nee. Oder?
Ich muss kurz jetzt mal noch was dazwischen werfen. Ihr sprecht davon breiter als 40 mm. Ich glaube nicht, dass das zwingend erforderlich ist. Ich glaube, die Strecken wären nicht so, dass man breitere Reifen fahren muss als 40 mm. Also 35 ist Minimum. 40 ist gut, aber was dann kommt, ist, glaube ich, schon für eine Gravelstrecke zu viel. Weil du willst ja auch noch schnell fahren. Und wenn die Reifen dann zu breit wären, ich weiß nicht, wie groß der Rollwiderstand dann wird.
Das Gewicht wird höher, ne?
Ja.
Ja.
Der Rollwiderstand nimmt auch zu.
Nimmt wahrscheinlich auch zu, ja.
Weil da musste man dann ja auch entscheiden, was für einen Luftdruck du fährst. Die Kurve von diesem Rollwiderstand ist ja auch, also du pumpst da ja nicht wie beim Rennrad da 5, 6 Bar drauf, aber unter 2 Bar fährt man auch nicht, also damit es noch gut rollt.
Ja, was bist du denn jetzt gefahren bei den
Ja, so, dass ich die
40er-Reifen?
Daumen nicht allzu doll reindrücken konnte. Ich glaube, das muss so 2 Bar sein.
Okay. Also so Pi mal Daumen.
Pi mal Daumen,
Pi
genau.
mal Daumen. Jawohl, Ralf, nochmal herzlichen Glückwunsch zu dem dritten Platz. Also mich hat das persönlich gefreut. Ich glaube, das hat uns alle mega gefreut. Man konnte das live so ein bisschen über die UCI-Seite verfolgen. Da waren immer so verschiedene Punkte gesetzt über diese Strecke, wo man dann gucken konnte, auf welchem Stand ihr so wart. Und da hat man immer mal, wenn man da mal reingeklickt hat, hat man immer gesehen, Ralf lag so Platz 6, Platz 5, ne? Und ich glaube dann so, wie du sagtest, eben bei Kilometer 100 warst du dann plötzlich, ich glaube so in dem Drehung oder 100 oder da lagst du schon auf Platz 4 oder 3, ne? Dann hast du das dann
Ja,
souverän zu Ende
bei
gefahren,
Kilometer 100
sozusagen, ne?
hatten die Belgier, da waren Belgier in der Gruppe, die haben eine Attacke gesetzt und da waren die schon auch 200 Meter von mir weg. Und da dachte ich, oh Scheiße, jetzt willst du aber wenigstens noch Platz 5 oder sowas, oder einen musst du von diesen Belgier noch holen. Und dann habe ich getreten und da kamen ein paar Bachdurchläufe und dann kam ich ein Stück näher, dachte ich, oh. Können die nicht mehr und ich weiter Vollgas und dann hatte ich sie wohl plötzlich und dachte ich, ja, wenn die jetzt nicht können, dann musst du auch gleich weiter treten und weiter Vollgas geben und da plötzlich gucke ich nach hinten, war keiner mehr dran am Schwanz von den Belgiern. Dann hatte ich nur noch Matthias Beil vor mir und ja, nicht wissend, dass der Ami und der Italiener noch da vorne waren, aber den Italiener hatte ich ja dann noch geholt. Ja, und im Ziel angekommen war es dann Platz 3. Da dachte ich, ja, scheiße, jetzt hast du dich hier so angestrengt, hast gehofft, dass du auf Platz 2 liest. Und dann habe ich das so eine halbe Minute sacken lassen und dann kamen die Freundestränen, kamen dann doch schon. Also da ist dieser Übermut von das Trikot holen ist weggeweht und die Freude kam pur durch und lief so wie so ein kalter Schauer über den ganzen Rücken. Einfach klasse. Auch dann die Siegerehrung hat einfach tierisch Spaß gemacht. Das ist irgendwie eine ganz andere Siegerehrung. Wenn du hier bei den normalen Rennen irgendwo aufs Treppchen gehst, dann, ja, dann stehen da auch nicht so viele Leute, aber da haben die riesige Zuschauerbühne aufgebaut und dann war das ganz offiziell. Man musste eine richtige Reihenfolge, wie man zu dem Podium hingeht, musste man einhalten, dass man ich als Dritter dann ganz hinten hinter und dann wurde vorne rumgegangen und dann aufs Treppchen und klasse. Also da kamen Gefühle hoch, die kannte ich noch gar nicht. Und das Schöne dann auch noch mit dem Sekt, dass man Shampoos da über seine Kontrahenten spritzen konnte. Viel Spaß gemacht.
Was gab es denn als Preis außer eine Medaille?
Was gab es noch? Gab es noch was?
Habt ihr
Blümchen gab es auch
irgendwie
noch. Blümchen gab es auch
Blümchen
noch.
gab es noch.
Ja,
Und
die musste ich dann
100.000
ja.
Euro.
Nee, ich habe
Nicht
zumindest nicht
ganz.
nachgefragt. Vielleicht soll ich mal nachfragen. Vielleicht gab es ja was, ey, und ich habe es nur verpasst. Ja, aber das Witzige war ja, der Start und Ziel war auch nicht am selben Ort. Wir sind ja an dem See gestartet und das war ja dann noch 20, 30 Kilometer entfernt. Dann habe ich meine Blümchen gepackt, weil mein Schlüssel war bei Freunden und bin mit dem Rad dann wieder in Richtung Ziel gefahren und musste dann erstmal überlegen, wo wohnen denn meine Freunde? Die waren nicht mehr bei der Siegerehrung dabei. Wo wohnten die? Du bist den Tag vorher mit Navi zum Hotel gefahren und ich wusste nicht, wie ich da hinkomme. Ich wusste nicht mehr, wie das Hotel hieß. Da bin ich in eine Eisdiele rein. Und der Besitzer sprach Gott sei Dank Deutsch und dann haben wir nach diesem Hotel gesucht. Ich hatte so ganz grob im Kopf, da war eine Zahl. 2, 3, 4 hatte ich gedacht. Und dann haben wir gesucht. Dann haben wir eine halbe Stunde gesucht nach diesem Hotel, haben es nicht gefunden. Und dann dachte ich, vielleicht war es ja doch 2, 4, 3 in dem Namen. Und das war wirklich 2, 4, 3 und dann hat man es wirklich gefunden. Und dann bin ich da mit dem Fahrrad im Dunkeln schon dahin, um meinen Autoschlüssel zu kriegen, weil ich hatte kein Handy, nichts. Ich hätte da irgendwo sonst wo auf der Straße irgendwo pennen müssen.
Also,
Kein Geld.
also
War noch ganz witzig.
alle, die unseren Ralf kennen, könnte man jetzt sagen, wir würden jetzt sagen, ach, guck mal, eine typische
Ja, genau.
Ralf-Story. Sehr schön.
Normalerweise verstecke ich ja auch meinen Schlüssel irgendwo unterm
Genau.
Auto. Das geht aber, weil ich mit Sabines Auto gefahren bin, ging das nicht, weil der hat so eine Nahfelderkennung. Da braucht man
Ja.
den Schlüssel. Ja, dann packst du unter Auto, ist das Auto offen.
Genau,
Kann er
ja.
wegfahren? Nee, nee, geht auch nicht.
Es fing an wie eine typische Reifegeschichte mit keine
Genau,
Bremsbeläge,
genau.
Knacken, mal gucken,
Ja,
welche
das Problem hat doch jeder
Reifen.
mal, oder? Wenn die
Ja,
Bremsbeläge runter sind, dann musst du mal
genau.
tauschen. Ja,
Genau.
wenn man zu WM fährt, haben die meisten das, glaube ich, nicht. Aber ja, so ist es halt.
Wir sind ja jetzt noch nicht bei der WM gewesen, von daher können wir das so
Ja,
schlecht
stimmt. Werden wir auch nicht wahrscheinlich.
beurteilen. Zumindest habe ich vorm Rennen noch WD-40 aufs Tretlager gesprüht.
Ich
Aber
dachte auf die
das.
Bremsbeläge.
Nee, der Bremsbeläge wäre nicht so gut gekommen. Aber zumindest, dass das Tretlager läuft. Aber das hat dann auch nur so lange gehalten, bis wir in diesen Staub reingekommen sind. Und dann hat das so geknarrt. Und ich glaube, mein Fahrrad war das lauteste auf der ganzen Strecke.
Das ist immer. Das ist es doch immer.
Das ist jetzt auch nicht ganz was Neues.
Nein.
Aber man muss ja immer wieder sagen, trotz aller Materialprobleme oder sonstigen, ne, ja, nach wie vor Hut ab und
Er
nochmal herzlichen
liefert.
Glückwunsch, ne? Ralf liefert, unser Ralf liefert immer. So, jetzt schließen wir dieses Pfui-Thema mal ab, Pfui Gravel, ne? Aber ihr überzeugt mich noch, ihr überzeugt mich, glaube ich, noch.
Ich könnte ja jetzt von letzten Sonntag was erzählen, dass Thomas mit seinem
Das darf man
Gravelbike,
nicht erzählen.
ja, genau, nachdem er mit seinem Crosser zu mir gekommen ist und wo wir Mountainbike wollen. So ungefähr, ne? Also normal ist es so, dass ich eher Gravel und er halt eher das Mountainbike hat und das hatten wir umgekehrt. Also wir kriegen Thomas schon zum
Ja,
Gravel.
für mich beginnt ja am Sonntag die Cross-Saison. Also von daher,
In Emstetten, oder?
ja.
Da wollte ich eigentlich auch hinkommen, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, mich da anzumelden. Ich weiß nicht, auf der Seite von Ergebnisdienst hat
Ruf
das
doch
irgendwie nicht geklappt.
den Daniel Schumacher an oder so. Da steht da eine
Ja,
Nummer
muss ich
drauf.
mal.
Oder schreibt ihm eine E-Mail. Das wird ja wohl unproblematisch sein. Ne? Genau. So, jetzt schließt man das Thema Gravel mal ab. Und jetzt kommen wir zu einem freudigen Ereignis, wo man sagen muss, das Ereignis liegt ja eigentlich schon etwas zurück. Das war im Juli, da sind wir die Transalp gefahren von unserem Team. Und ja, jetzt gibt es zum zweiten Mal was ganz Besonderes. Unser Schildi Sun, der Sohn vom Schildi, vom Mario, hat zum zweiten Mal einen Film gemacht bei der Transalp. Genau, und da findet am Samstag sozusagen die Premiere statt.
Nächsten
Und
Samstag,
das,
also am
ja genau, ach so,
28.
nicht, also halt, stimmt, ich bin ja viel zu früh, nicht jetzt am Wochenende, am 28. genau, findet die Premiere statt. Also da kommt der Film praktisch online raus.
Wobei liegt dran, wann der Podcast jetzt veröffentlicht wird. Aber am 28.10. kommt auf jeden Fall unser Film, beziehungsweise der Film von Justin Schild.
Genau, Justin Schild, Schild Media, in
Genau.
Kooperation mit uns, Coffee and Chain Rings oder Coffee and Chain Rings in Kooperation mit Schild Media.
Aber eigentlich können wir noch gar nicht so viel sagen, weil wir selber noch
Genau.
nicht viel wissen.
Wir
Wir
wissen
haben nur
selber
einen
nicht
Trailer
viel,
gesehen.
genau, ein
Genau.
Trailer, den man auf YouTube sehen kann. Wir stellen den mal in die Shownotes mit rein, weil der Podcast wird definitiv vor dem 28. rauskommen. Weil sonst macht es ja keinen Sinn, dass wir jetzt darüber sprechen.
Genau.
Oder wir hoffen es zumindest, dass wir ihn bis dahin rauskriegen. Ja, genau, den wollten wir eigentlich, die Premiere unseres Films wollten wir anteasern. Der letzte Film von letztem Jahr.
Auch da haben wir wieder den Ralf auf dem Podium.
Genau.
Können wir ja schon mal vorwegnehmen. Das wissen ja auch die meisten, denke ich schon, die uns mehrfach verfolgen. Nicht ganz so, wie er wollte, Ralf, aber ist mein Ziel gerettet, würde ich sagen,
Ja,
ne?
da kam was dazwischen.
Ins Ziel gerettet, ja, mit das kann man so sagen. Und wir haben ja während der Transalp mehrere Podien gehabt, ne? Unsere
Genau.
Frauen waren am Podium, unsere zweitalten Männer, die Schnellen, der Reini und der Björn waren am Podium. Ja, genau. Ja, lasst euch überraschen. Wir kennen bisher auch nur die hier sind, den Trailer. Wir kennen auch noch nicht mehr. Deswegen sind wir ja, vollster Erwartungen. Und wir werden das vereinsintern mit ein paar Freunden zelebrieren. Es gibt, genau, es gibt eine Filmvorführung. Und alle anderen, die interessiert sind, können dann den Film am 28. auch sozusagen auf YouTube gucken. So ist zumindest meine Info. Ja, damit würde ich sagen, ja, haben wir mal eine relativ schnelle Runde gemacht, aber wir haben ja heute auch schnelle Leute dabei, ne? Von daher können wir mal einen schnellen Podcast machen.
Genau.
Ja, ich bedanke mich bei euch, Reini, und Ralf. Schön, dass ihr
Ralf,
dabei
bring die
wart.
Medaille mit, bitte. Ich möchte sie wenigstens
Genau.
mal sehen. Vielleicht kann
Mache ich
ich
auf
da
alle Fälle.
viel Motivation rausschöpfen. Mal
Mache euch ein
gucken.
bisschen neidisch.
Ja, das machen
Ja,
wir.
das, ja,
Genau.
aber wir freuen uns mit dir. Auch wenn da immer ein bisschen Neid dabei ist, freuen wir uns auf jeden Fall mit dir. Also, ihr Lieben, nach draußen tschüss, intern tschüss und wir hören uns.
Macht's gut, tschüss.
Tschö.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.